Mit der VDM, Vereinigten Deutschen Missionshilfe, wollen wir in Kanada unter den Ureinwohnern dienen. NCEM heißt die Organisation, Northern Canada Evangelical Mission, und es geht um Arbeit mit den Ureinwohnern in ganz Kanada.
Und warum genau geht ihr nach Kanada?
Wir haben so das aufs Herz bekommen, meine Frau und ich, wir haben 3 Kinder, und schon vor unserer Ehe hatten wir es irgendwie aufs Herz bekommen, dass wir irgendwann ins Ausland gehen werden. Und dann, wo es konkreter wurde, haben wir gefragt, hey Gott, wo soll es hingehen? Und dann sagte Gott auf eindrückliche Weise so, Kanada. Und dann haben wir uns gefragt, wieso Kanada? Und dann haben wir festgestellt, vielleicht kommen wir die nächste Folie, Kanada ist eigentlich voll das Entwicklungsland. Also wir hatten immer so Entwicklungsland auf dem Herzen. Ich war in Kenia ein halbes Jahr und ich bin dort durchs Slum gelaufen. Und was ich in Kenia erlebt habe, ist ungefähr genau das, was ich auch in Kanada erlebt habe, wo wir schon dort waren, 23. Und das hat mich total erschreckt. Es gibt so eine Opfermentalität, die Ureinwohner sehen sich immer als Opfer und die Weißen immer als Täter. Und es gibt nie Heilung da. Es geht immer weiter. Das ist eine Spirale, es geht immer weiter. Und das sagen Ureinwohner selber, also dass es so ist. Man kommt nur durch einen Weg eigentlich raus, haben sie gesagt. Es gibt eine ganz große Bandenkriminalität. Es gibt Reservate, Ursiedlungsgebiete von Ureinwohnern, wo ich nicht lebend wieder rauskommen würde, wenn ich dort reingehe. Und nicht irgendjemand für mich Verantwortung übernimmt und sagt, der steht unter meinem Schutz. Es gibt ganz großen Drogenmissbrauch. Die haben jetzt als Entschädigung eine hohe Summe an Geld bekommen und dann sind LKW tonnenweise mit Drogen dorthin gefahren in die Reservate und haben die Drogen vertickt. Da war jetzt plötzlich ja viele 10.000 Dollar da und dann sind ganz, ganz viele gestorben an Überdosen. Die Familien sind zerrüttet. Die Verhältnisse dort sind richtig schlimm. Es gibt Menschenhandel. Es passiert, dass Kinder, Erwachsene einfach so verschwinden. Und auch so, dass wir jetzt sagen, wir gehen in den Supermarkt und wir werden unsere Kinder nicht aus dem Blick halten. Aus dem Blick lassen, weil es kann passieren, dass sie sonst nicht mehr da sind. Okay. Diese Situation. Und das hat uns so berührt, getroffen. Ja. Wir sagen, wir wollen da sein für diese Kinder dort, wir wollen da sein für die Witwen und Waisen.
Und was genau wird denn da eure Aufgabe sein? Was werdet ihr da machen in Kanada?
Ich guck mal, was die nächste Folie ist. Da steht so ein bisschen was unseren Weg, wann es losgeht. Wir werden jetzt im Juni ausreisen. Wir waren ja schon dort, das heißt, wir wissen so ein bisschen auch, was wir machen. Es steht ab Herbst 25, werden wir im Hauptquartier erstmal tätig sein und werden dort die Organisation noch besser kennenlernen und werden dort organisatorisch arbeiten. Das ist eine Organisation von über 140 Mitarbeitern, da gibt es einfach Dinge zu tun. Am Hauptquartier steckt die Produktionsstätte auch von den Fernsehsender. Die haben einen Fernsehsender, die strahlen weltweit Fernsehsendungen aus, wo Ureinwohner angesprochen werden, Lebenszeugnisse von Ureinwohnern, Radiosender, Buchshop und so weiter. Da gibt es immer was zu tun. Dort werden wir erstmal sein, aber vorher im Sommer über sind wir in Bibelcamps, wo Ureinwohner hinkommen können. Bibelcamps gibt es über ganz Kanada verteilt, das ist, sag mal, wie ein Freizeitheim, und dort werden Freizeiten veranstaltet, aber das ist mit mindestens 90% Ureinwohner, die dorthin kommen, die Botschaft hören, die Spaß haben, die Essen haben regelmäßig eine Woche lang, und das ist ganz günstig, ja, weil die Camps sonst auch spendenfinanziert sind und Geld anderweitig akquirieren.
Ja. Gibt es was, wie wir euch unterstützen können, was ihr euch wünscht?
Ja, also ganz wichtig ist Gebet. Das ist uns in den letzten Wochen nochmal deutlich geworden, welche Kraft Gebet hat. Und ich nehme wahr, dass die Versöhnungskirche eine betende Gemeinde ist und das Gebet hat echt eine Kraft. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Unterstützung. Und das ist ganz wichtig, dass für uns gebetet wird. Das wird schon und da sind wir sehr, sehr dankbar. Auf der Folie, da gibt es irgendwo eine Folie, wo drauf steht Gebet. Auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Dann sind QR-Codes, wenn das eingeblendet wird, drauf. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo auch nur wir schreiben und nicht alle schreiben können. Gibt es einen QR-Code, der liegt auch nochmal hinten aus am Tisch. Gibt es einen Newsletter, den man abonnieren kann, wo wir ab und zu mal schreiben. WhatsApp, finde ich, immer ist viel schneller und leichter geschrieben. Und weitersagen, man kann uns einladen, man kann für uns spenden, weil das ein spendenfinanzierter Dienst ist, so wie Gott es euch aufs Herz legt. In Kontakt bleiben. Und man kann nach Kanada kommen. Das ist auch ganz wichtig, das sagen wir jetzt auch immer. Es gibt die Möglichkeit, von ein paar Wochen bis zu einem Jahr nach Kanada zu kommen. Und es ist nicht nur für Kinder oder Jugendliche, also nicht nur für Jugendliche, irgendwelche Studenten, die sagen, ich mache meine Semesterferien dort oder ich mache ein Praktikum dort, sondern es gibt auch Senioren, die gesagt haben, hey, krass, der geht dorthin, ja, wir kommen dann auch. Wir kochen mal in einem Camp mit oder so. Also wer so eine Herausforderung möchte und denkt, oh, ich bin berufen da, ich würde das immer anschauen, wie Gott dort wirkt, dein Jahr für Kanada heißt es.
Okay, sehr schön. Wir haben uns auch überlegt, dass wir die Kollekte heute für die Familie Zimmermann einsammeln wollen. Das werden wir später dann tun. Ich werde es nochmal ansagen, genau, einfach um euch in eurem Dienst zu unterstützen.
Vielen Dank.
Und jetzt hast du noch was vorbereitet, was du gern.
Ja, danke dir. NCM arbeitet in ganz Kanada. Also es gibt jetzt keinen Ort, wo er sagen kann, nur dort, sondern eigentlich die Missionare sind über ganz Kanada verteilt. Aber dort, wo der weiße Pfeil ist, dort werden wir erstmal anfangen. Und das Ziel von NCM ist, selbstständige Gemeinden zu gründen, die Jesus lieb haben, ja, bekennende Gemeinden zu gründen. Und letztlich geht es darum, dass das Evangelium verkündigt wird. Und die Frage ist, das Video überspringen wir mal, die Frage ist ja eigentlich so, was ist genau das Evangelium? Was ist das Evangelium? Wisst ihr, das ist ein Wort, was Christen ganz oft in den Mund nehmen. Wir reden vom Evangelium, aber was ist das eigentlich? Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das so richtig in Worte fassen konnte, was eigentlich das Evangelium ist. Und ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten und sie zu fragen, was ist das Evangelium für dich? Ja? Oder wie würdest du es beschreiben? Und dann höre ich ganz verschiedene Geschichten, immer mit eigenen Lebenszeugnissen connected. Und dann habe ich wieder neue Worte und Ideen, wie ich anderen das Evangelium auch weitersagen kann. Und jedes Mal kann ich dann lernen. Es geht nicht um irgendeine Methode. Es geht nicht darum, dass irgendjemand besonders redegewandt ist und der kann nur das Evangelium verkünden, sondern es geht darum, das einfach weiterzusagen. Denn es ist die wichtigste Botschaft und die sollen wir in Worte fassen. Lass mich dir ein kleines Beispiel geben. Was passiert, wenn du mich schlägst? Ich werde wahrscheinlich zurückgehen, ich werde vielleicht in Deckung gehen, aber ich werde dich nicht zurückschlagen. Musst du nicht probieren. Meine Kinder probieren das manchmal. Das reicht schon. Ich werde vergeben. Was passiert, wenn du einen Kickboxer schlägst? Einen aggressiven. Ich vermute, dir wird es nicht gut gehen. Ich war Anfang der Woche mit einer Kickboxerin zusammen. Es geht ziemlich schnell, dass man am Boden liegt. Was passiert, wenn du einen Polizisten schlägst? Der wird dich verhaften. Und was passiert, wenn du ein Staatsoberhaupt schlägst? Die Personenschütze werden dich in 0, nichts auf dem Boden haben und abführen. Du wirst ins Gefängnis kommen. Aber dabei ist doch eigentlich Schlagen, oder? Es geht nicht darum, was wir tun, sondern es geht darum, gegen wen wir das tun. Und alles, was wir tun, jede Schlagen, jede Ohrfeige, jede Lüge, jeder Betrug, jede lieblose Tat, eben jeder lieblose Gedanke, jedes lieblose Wort. Die Bibel nennt dafür das Wort Sünde, ja? All das tust du nicht nur gegen einen Mitmenschen oder gegen dich selber, sondern das tust du gegen deinen Schöpfer, gegen einen heiligen Gott. Und das heißt, dass jede noch so kleine Kleinigkeit, wo du sagst, ach, das ist ja, macht doch jeder. Das ist nicht irgendeine Kleinigkeit, sondern das ist etwas, das du gegen deinen Schöpfer tust. Und es gibt nicht irgendwie eine kleine Kleinigkeit, weil es ist immer etwas, das gegen einen Gott geht, bei dem Lieblosigkeit keinen Platz hat. Gott ist Liebe. Und lieblose Taten, Lieblosigkeit hat keinen Platz bei ihm. Wir Menschen wünschen uns Klarheit. Willkür ist schrecklich für uns, oder? Wenn wir was machen, dann wünschen wir es uns, dass es auch eine klare Reaktion gibt. Als ich in Kenia war, und in der Schule betreut habe, Schüler, dann hat einer was gemacht, was nicht in Ordnung war und er hat mir seine Hand hingehalten und er wollte, dass ich auf diese Hand schlage. Das ist diese Klarheit, die er kannte. Ich mache was Schlechtes, dann kriege ich jetzt eine Strafe, die spüre ich und dann ist es vorbei. Und was ich dann gemacht habe, hat ihn ganz durcheinander gebracht. Das war für ihn ganz komisch, weil ich ihn eben nicht geschlagen habe. Aber alles, was wir tun, hat Folgen. Und bei Gott gibt es keine Unklarheit, keine Willkür, sondern es hat klare Folgen. Lieblosigkeit, Sünde hat keinen Platz bei ihm, weil Gott nur gut ist, Gott ist Liebe. Und Gott ist ein gerechter Gott, so stellt er sich in der Bibel vor. Und wenn Gott nicht gerecht handeln würde, dann würde er uns Menschen in Wirklichkeit verabscheuen. Ein Beispiel. Nehmen wir an, du hast Familie oder du hast deine besten Freunde, ja, und du gehst zu denen nach Hause. Du kommst zu deiner Familie nach Hause und du siehst, in der Wohnung sind gerade 2, 3 Männer, die deine Familie ausrauben, missbrauchen und töten. Und du kannst nichts tun, weil sie bewaffnet sind. Du hast keine Chance. Und dann rennen die Täter raus und du rufst an bei der Polizei und die Polizei kommt, Spurensicherung kommt und es ist klar, es gibt Beweise, die Täter werden gefangen, du kannst auch als Zeuge dann, gibt es Hinweise. Und dann sitzt ihr vorm Gericht und du bist als Zeuge eingeladen und der Richter sagt, ja, wissen Sie, Herr Grabowski, die Beweislage ist klar. Die Täter sind schuldig. Aber wissen Sie, ich liebe Sie. Sie sind frei. Ist das nicht ungerecht? Schreit nicht alles in uns bei sowas nach, wir wollen Gerechtigkeit? Und es ist gut so und es ist richtig so, weil wir Gerechtigkeit wollen, weil wir die Sehnsucht danach haben, nach Gerechtigkeit. In dem Augenblick, wo Gott einen Sünder freilässt, muss er alle freilassen, weil er sonst nicht gerecht wäre. Also muss Gott jeden bestrafen, der gegen ihn sündigt. Jeder, der gegen ihn etwas Liebloses macht. Gott ist gerecht und er ist Liebe. Und ihm hat es das Herz so sehr zerrissen, dass er jeden Menschen, den er so sehr liebt, verurteilen muss und bestrafen muss. Er hat es das Herz zerrissen, weil er dich so sehr liebt. Johannes 3,16, dort heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nach jemandem gesucht, der die Strafe trägt, anstatt von uns, anstatt von dir und mir. Jemand, das kann aber nicht jemand sein, der selber schon bestraft werden muss, weil er irgendwas Schlechtes getan hat, irgendeine Lieblosigkeit getan hat, sondern es muss einer sein, der nicht auf der Anklagebank jemals sitzen würde, weil er nie irgendwas getan hat. In Römer 5,8 heißt es, Gott bewies seine Liebe zu uns darin, dass er seinen Sohn sterben ließ für uns, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Feinde waren, weil wir noch gar nicht mit Gott in Beziehung standen, hat Gott seinen eigenen Sohn Jesus Christus ans Kreuz nageln lassen. Und Jesus hat sein Leben freiwillig hingegeben, freiwillig niedergelegt am Kreuz, weil seine Liebe zu dir und mir so wichtig ist, so groß ist, dass er den Preis selbst bezahlt hat, damit er dich und mich wieder mit dem Vater versöhnen kann. Und dieser Preis war enorm hoch. Jesus war im Garten Gethsemane und er hatte Angst davor. Und ich denke, diese Angst ist, er wusste, dass er getrennt sein würde von Gott. Das ist das Schlimmste, wirklich diese Ferne von Gott. Und das hat er erlebt. 3 Tage war er in der Hölle und dann ist er auferstanden. Jesus selbst ist das Evangelium. Er ist das Fleisch gewordene Wort, Evangelium, die gute Nachricht. Er hat den Preis bezahlt, damit jede Strafe, die dir und mir zugestanden hätte, abgegolten ist. Damit du und ich ab jetzt frei sein können. Keine Strafe mehr bekommen werden für jegliche Lieblosigkeit. Jesus, das steht fest, hat den Preis ein für alle Mal bezahlt. Ja, wir haben das Kreuz ganz oft in Häusern, als Kette, in der Kirche. Hier gibt es das Kreuz, was uns sagt, hey, das Kreuz ist leer. Jesus hing dort, die Strafe ist bezahlt. Das ist ein Folterinstrument. Ne? Und manche Menschen fragen sich, warum hängen sich Christen solche Folterinstrumente um? Ich denke, es geht darum, sich zu verinnerlichen, ja, es wurde jemand an meiner Stadt gefoltert, an meiner Stadt bestraft. Versöhnung mit Gott ist möglich. Jetzt, heute, hier. Vor kurzem hatte ich eine Gänsehaut bekommen. Da hatte ich den Moment, ich hatte eine Zeit mit Jesus und er hat mir das Evangelium erklärt. So eindrücklich, dass ich gedacht habe, ich möchte euch das jetzt auch mal beschreiben, wie ich das wahrgenommen habe. Ich habe mich gesehen als kleiner Junge, vielleicht, wenn du möchtest, kannst du das auch mal im Kopf dir so vorstellen, wie ich das jetzt so sage, mit deinen eigenen Bildern. Ich habe mich so gesehen als kleiner Junge an der Hand von Jesus und bin in einen Gerichtssaal gekommen. Und auf einmal war ich ein kleines Baby. Und Jesus legte mich auf einen Tisch und setzte sich an diesen Tisch. Und der Tisch war die Anklagebank. Und dann war der Richter, Gott selbst, der Vater, mir gegenüber. Und rundherum gab es ganz viele, die Anklagen gebracht haben. Alle möglichen Anklagen. Und der Richter sagte, schuldig. Und dann stand Jesus auf und sagte, ich trag's. Ich trag die Strafe. Und alle, die da rumstanden und angeklagt haben, haben gejohlt und haben sich gefreut und sind rausgegangen auf den Berg, auf Golgatha. Und ich wusste, was dort passiert. Und ich sah mich, wie ich dort als Baby war, ganz allein jetzt mit dem Vater, ganz allein mit dem Richter. Und in Liebe kam er zu mir und hat sich um mich gekümmert. Und nicht, weil ich irgendetwas Tolles gemacht habe, sondern weil es vollbracht ist. Weil die Strafe ist bezahlt worden. Gott ist gerecht, indem Jesus die Strafe trägt. Und ich kann frei sein, du kannst frei sein. Dein Schöpfer steht mit weit geöffneten Armen da und sagt, hey, willst du dich mit mir versöhnen lassen? Nimmst du mein Angebot an? Ich habe alles getan, es ist alles vollbracht. Es ist vollbracht, du musst es nur annehmen. Für dich annehmen und glauben. Ich liebe dich so sehr. Willst du dich mit Gott versöhnen lassen? Willst du nicht das Angebot annehmen? Willst du nicht die Sicherheit haben, dass all deine Lieblosigkeit, deine Sünde ein für alle Mal für immer vergeben worden ist? Willst du nicht das Vertrauen in einen liebevollen, herrlichen, gnädigen Gott setzen? Und du brauchst nichts dafür machen, nur das richtige Glauben. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann ermutige ich dich, den Schritt zu wagen. Lass dich mit Gott versöhnen. Alles ist bereit. Du kannst nach dem Gottesdienst zu einem von den Mitarbeitern von den Segnungsteams hier nach vorne kommen. Die stehen für dich bereit und reden mit dir über das Evangelium und auch, was es bedeuten kann für dich persönlich. Du kannst mit ihm beten. Es ist gut, das mit Zeugen auch zu machen, mit jemandem, wo man sich auch darauf berufen kann und sagen kann, hey, ich habe diesen Schritt gewagt und der ist der Zeuge dafür. Und falls du bereits diese Entscheidung getroffen hast und an Jesus glaubst, dann triff heute die Entscheidung, dass du selbst das Evangelium anderen weitersagst. Das ist eine Entscheidung. Es gibt so vieles in mir, was mir sagt, Herr Christian, du kannst es nicht, du findest nicht die richtigen Worte, vielleicht stößt du den anderen von Kopf, vielleicht sehen dich die anderen komisch dann an, was denken die anderen über dich dann? Aber es ist eine Entscheidung. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sondern es ist eine Kraft, die jeden errettet, der daran glaubt. Es hat Kraft. Und ich weiß nicht, was damit passiert, aber ich weiß, dass der Same, der wird gesät. Es gibt ein geistiges Prinzip von Säen und Ernten. Wenn ich sähe, dann werde ich auch ernten. Oder irgendjemand anders wird ernten. Ne? Ist egal, wer erntet. Hauptsache, es wird geerntet werden und ich sähe den Samen. Das Evangelium weitergeben. Das Kreuz von Jesus verändert die Weltgeschichte. Es verändert deine Geschichte. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das können wir in der Bibel sehen, wenn wir uns verschiedene Lebensgeschichten anschauen. Und ich kann euch so viele Beispiele geben, wie das praktisch aussieht. Und eins möchte ich euch geben von der Taufe in Kanada. Da habe ich auch ein Bild mitgebracht. Wir waren in einem Camp. Eine junge Frau hat gesagt, ich lasse mich taufen. Die hat eine Zeit lang schon mitgearbeitet in dem Camp. Und in dem Taufgottesdienst erzählte diese junge Frau davon, was sie alles so erlebt hat in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Und der Raum, wo der Gottesdienst stattfand, der war so bedrückt, voller Traurigkeit, voller Dunkelheit. Und dann erzählte sie, und ich sage immer, Missbrauch war nicht das Schlimmste, was diese Frau erlebt hat. Das war so schrecklich. Und es gab diesen Wandel in der Atmosphäre in diesem Raum, als sie von Jesus erzählt hat. Und es wurde so Licht und so frei und so friedlich und so liebevoll und so fröhlich in diesem Raum, als sie erzählte, wie Jesus in ihr Leben kam, wie sie ihn angenommen hat und wie sich Dinge verändert hatten, wie sie Verletzungen heil werden sehen hat in ihrem Leben, wie sie Verhaltensweisen dann auch verändert bekommen hat. Wunden wurden heil. Jesus Christus befreit. Das habe ich schon so oft gehört, gesehen und selbst erlebt. Er heilt, denn durch seine Wunden bist du heil geworden. Er schenkt dir Frieden, denn er ist für dich gestorben und war 3 Tage in der Hölle und ist wieder auferstanden. Er bietet dir Versöhnung mit Gott an. Glaubst du das? Ihr Lieben, ich würde gerne mit euch beten und ich lade euch ein, dass ihr alle aufsteht und dass wir zusammen Gott anbeten oder mit ihm reden. Und ich ermutige dich, dass du die Augen schließt und die Zeit nutzt und dass du mal fragst, Jesus, wo bist du? Manchmal hilft es uns, unsere Augen zu schließen und in unserem Geist uns mal auszurichten, dass wir uns nicht ablenken lassen von dem, was so um uns herum passiert. Und dass du fragst, Jesus, wo bist du? Vielleicht magst du auch fragen, Jesus, zeig mir jetzt mal 2, 3 Menschen, Namen, denen ich kommende Woche von dir erzählen soll. Du hast alles für mich getan, Jesus. Ich will alles für dich tun. Nenn mir 2, 3 Namen und ich möchte die Botschaft weitergeben. Und vielleicht hast du heute Morgen auch zum ersten Mal das Evangelium gehört oder du hast gesagt, hey, jetzt habe ich es, denke ich, verstanden und ich möchte mit Jesus gehen. Dann ermutige ich dich, dass du diesen Schritt gehst. Und dass du, wenn du möchtest, die Hand hebst und dann werde ich für dich beten. Und es geht nicht darum, was andere denken oder sehen, sondern es geht um dich und Jesus. Jesus Christus, du bist ans Kreuz gegangen für uns, an unserer Stadt. Und du hast den Weg bereitet für uns, dass wir versöhnt sein können mit dem Vater. Und ich danke dir von Herzen dafür. Ich danke dir, dass du die Kraft und die Macht hast, Leben zu verändern. Der Tod konnte dich nicht aufhalten. Nichts kann dich aufhalten. Nichts kann deine Liebe aufhalten. Du liebst uns so sehr. Und ich bitte dich für jeden, der heute Morgen hier ist und der sich nach dir ausstreckt. Er sagt, Jesus, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Ich kann dich nicht wahrnehmen in meinem Wirren. Dass er heute Morgen erlebt, dass du erlebbar bist. Bitte ich für jeden, der sagt, ich möchte das Evangelium ergreifen, ich möchte dir nachfolgen, dass du Menschen an die Seite stellst, die ihn begleiten. Und dass er lernt zu unterscheiden, was von dir kommt und was gut ist und was Liebe bedeutet und was nicht von dir ist. Und ich bitte dich für jeden, der sagt, ja, eigentlich sollte ich doch mal mit dem oder der über das Evangelium reden, auch wenn ich nicht weiß, wie ich es machen soll, wie ich anfangen soll. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass sie erleben, dass du ihnen die Worte schenkst und dass es nur so eine Entscheidung braucht. Ich fange an zu sprechen und ich habe es nicht in der Hand, was passiert, weil du es bist. Wir können keine Menschen bekehren. Du bist der Glauben wirkt. Jesus, wir wollen das sehen, dass du dich selbst verherrlichst. Dir sei alle Ehre an diesem Morgen. Dir sei alle Ehre in aller Ewigkeit. Danke. Amen.